Aus dem Lukas-Evangelium lese ich aus dem 22. Kapitel die Verse 31 bis 34 und dann ab 54. Lukas 22, Vers 31. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, auf dass dein Glaube nicht aufhöre. Und du, bist du einst zurückgekehrt, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und ab Vers 54. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von ferne. Als sie aber mitten im Hofe ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus in ihre Mitte. Es sah ihn aber eine gewisse Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn unverwandt an und sprach: Auch dieser war mit ihm. Er aber verleugnete und sagte: Weib, ich kenne ihn nicht. Und kurz danach sah ihn ein anderer und sprach: Auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sprach: Mensch, ich bin's nicht. Und nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte: In Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Wir wollen beten. Du kennst unsere Herzen besser als wir selbst, Herr Jesus Christus. Und vor dir wird einmal das Verborgene der Finsternis, das in unseren Herzen war und auch jetzt noch ist, offenbar werden. Ich möchte dir immer wieder dafür danken, wenn ich an dieses Wort des Apostels Paulus denke, dass alles offenbar werden wird, was jetzt auch vor unseren Augen noch verborgen ist in uns. Und wenn es offenbar wird und in dein Licht hineinkommt, Herr, dann wirst du es reinigen. Denn was im Lichte ist, was in dein Licht hineingestellt ist, das erfährt die Reinigung durch dein Blut. Und so möchten wir auch über diesem so erschütternden Wort, das wir gelesen haben, deine Gnade rühmen, die alles gut macht und die auch uns herausreißt aus der Nacht und aus der Finsternis unseres eigenen Versagens. Wir danken dir, dass du auch für uns gebetet hast. Amen.
Amen. Ein Starker wird schwach. Gestern sprachen wir über zwei Ebenen. Die obere, die Ebene Gottes, und unten die Ebene dieses menschlichen Daseins, unsere Ebene. Auch heute werden wir auf diese geheimnisvollen zwei Ebenen geführt. Die unsichtbare Welt Gottes einerseits und dann auf die Ebene des menschlichen Elends. Hiob hat auf dieser Ebene furchtbare Schicksalsschläge ertragen müssen und Petrus, auf dieser Ebene wird er ein jämmerlicher Versager. Ganz ähnlich wie bei Hiob auch heute Abend die Frage: Warum? Petrus war doch erwählt. Er war doch berufen. Er war dazu bestimmt, ein Fels zu sein und zu werden. Aber nun lässt Gott es zu, dass der Feind ihn angreift. Wir haben gehört, Satan hat begehrt, euch zu sitzen. Das heißt, er hat einen Auslieferungsantrag gestellt. Er soll ausgeliefert werden. Satan will ihn zu Fall bringen. Satan will seinen Glauben zerstören. Satan will ihn trennen von der Liebe Gottes. Und Gott lässt es zu, zunächst einmal. Diesen Angriff Satans lässt Gott zu. Die Bibel kennt viele Beispiele ähnlicher Art. Starke Männer werden schwach und werden Versager. Da ist zum Beispiel der Simson. Was war das für ein Kraftpotz und ein elendes Philisterweib brachte ihn zu Fall. Und Mose, was war doch er für ein Mann Gottes. Aber seine Nerven versagten, im Zorn schlug er den Felsen und er wurde schwer bestraft. David, dieser Mann nach dem Herzen Gottes, so haben wir es auch in diesen Tagen gehört, dieser David wird zum Ehebrecher und Mörder. Das hat der Feind getan. Und Petrus, von dem wir eben gehört haben, wird zum dreifachen Verleugner seines Herrn, den er doch wirklich liebt. Ich frage, warum redet die Heilige Schrift darüber? Warum verschweigt sie das nicht diskret? Ich meine, sie hat eine bestimmte Absicht. Erstens ist es ein Beweis für die Wahrhaftigkeit der Heiligen Schrift. Wenn es ein von Menschen geschriebenes Buch wäre, würde vielleicht das nicht berichtet. Aber es ist Gottes Wort. Und darum werden auch die Fehler, Sünden der Heiligen berichtet. Und zweitens, in 1. Korinther 10, Vers 6 lesen wir dieses Wort. Wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Und vorher lesen wir dort im selben Kapitel, dies ist uns alles zur Warnung geschrieben. Ja, das ist für uns berichtet. Denn keiner darf in falscher Sicherheit sich wiegen und sagen, das wird mir niemals passieren. Ich bin treu bis in den Tod. Genauso hat Petrus auch gesprochen. Darum, wer meint, er stehe, mag wohl zusehen, dass er nicht falle. Passe auf, es ist für uns zur Warnung geschrieben. Aber nicht nur diese eine Wahrheit ist hier im Vordergrund, sondern eine andere, noch viel wichtigere Wahrheit, eine wunderbare Wahrheit. Und das ist das Wort, das wir hier finden, Lukas 22. Ich aber, habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Satan hat den Auslieferungsantrag gestellt. Ich aber bete für dich. Welch ein wunderbares Wort. Aber ich darf nun doch die Frage noch einmal aufgreifen. Warum tat Petrus einen so schrecklichen Fall? Warum ist David gefallen? Zweite Frage, war Petrus eigentlich dafür verantwortlich oder war allein Satan daran schuldig? Hat Petrus auch Verantwortung dafür? Wie viele gesegnete Reichsgottesarbeiter sind gefallen, schon zu meinen Lebzeiten? Ich könnte eine ganze Menge mit Namen nennen. Gesegnete Reichsgottesarbeiter, die viel gewirkt haben, die Gott gebraucht hat, und sie sind elend gefallen in Sünde und Schande. Sie haben im Geist begonnen, aber im Fleisch haben sie weitergemacht. Und warum geschah solches? Warum hat Gott sie nicht bewahren können? Was war die Ursache dafür? Hätte es auch anders gehen können? Oder war das ein unabwendbares Schicksal für diese Männer? Es gibt in der Physik physikalische Gesetzmäßigkeiten, das Gesetz der Schwerkraft, ist immer so, es fällt halt runter. Eine Gesetzmäßigkeit. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Ursache und Wirkung, sie gehören zusammen. Kein Fall muss sein. Jeder Fall hat Ursachen. Ursachen sind immer da. Und es gilt zu prüfen, welche Ursachen liegen vor, um sich warnen zu lassen. In Judas 24 kommt ein wunderbares Wort, das zu den schönsten Worten, zu meinen Lieblingsworten der Heiligen Schrift gehört. Judas hat ja nur ein Kapitel und darum Vers 24 nun, weiß jemand zufällig, was da steht? Ja, beinahe ganz richtig. Wunderbar, dass Sie das gewusst haben, also Respekt vor Ihnen. Dem aber, der euch kann behüten vor dem Fehl, vor dem Fallen und stellen vor das Angesicht seiner Herrlichkeit unsträflich und mit Freuden, dem allein herrlichen, wahren Gott sei Ehre und Majestät und Macht, jetzt zu aller Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. In diesem Vers ist der Ratschluss Gottes, der Plan Gottes uns genannt. Gott will uns bewahren vor dem Fallen, nicht nur nach dem Fallen. Pastor Otto Stockmeier hat einmal gesagt, wir sollen den Schild des Glaubens nehmen und damit abwehren alle feurigen Pfeile des Feindes. Aber viele Christen gebrauchen die Beißzange des Glaubens. Sie ziehen dann die feurigen Pfeile heraus, wenn sie schon getroffen haben. Das ist auch eine Möglichkeit, aber es ist besser, den Schild des Glaubens zu gebrauchen. Gott hat es zugelassen, trotz all dem. Gott erlaubt dem Satan sehr viel. Er hat dem Hiob das alles zugemutet. Dahinter stand Satan. Bei Petrus war die Sache noch viel schwieriger, noch viel komplizierter als bei Hiob. Und trotz all dem, der Ratschluss Gottes, von dem wir gehört haben, bleibt. Was war denn der Ratschluss über dem Petrus? Der Ratschluss Gottes ist ein wunderbarer. Sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Er sollte Menschenfischer werden. Er sollte ein Fels sein. Du bist Petrus. Auf diesen Felsen will ich bauen, meine Gemeinde. Und dir will ich die Schlüssel des Himmelreichs geben. Das war sein Plan mit Petrus. Trotz dieses Ratschlusses, Petrus ist gefallen. Warum ist er gefallen? Wir versuchen nun, ein wenig dem nachzuspüren. Petrus ist auf dem Weg zum Ziel, klar. Was ist denn das Ziel? Haben wir eben gehört, für den Petrus. Petrus war mit diesem Ziel einverstanden, ganz gewiss. Das Ziel Gottes bedeutete für ihn alles. Er war ja bereit, das letzte Opfer zu bringen, um bei Jesus zu bleiben. Das Ziel Gottes, das auch in Psalm 8, von dem wir heute Morgen hörten, angedeutet wird, wie wird es dort gesagt? Aus dem Munde der Unmündigen, der Säuglinge, hast du eine Macht, ein Lob zugerichtet. Er wusste wohl, dass er schwach ist, aber er wollte diese Macht haben, er wollte ein Lob Gottes sein. Alles klar. Was aber hat Petrus nicht verstanden? Erstens, dass ein überaus listiger Feind mit aller Macht, Großmacht und viel List sein grausame Rüstung ist, so singt Martin Luther, dass dieser grausame, listige Feind ihm weit überlegen an List gegen das Ziel Gottes kämpfen würde, mit allen Mitteln. Und vor allen Dingen, und das ist jetzt das Entscheidende, Petrus hat nicht kapiert und wollte es auch nicht kapieren, dass der Weg zum Ziel nicht aufwärts führt, sondern abwärts führt. Er wollte nicht verstehen, dass der Weg zur Macht, zur Herrlichkeit, übers Kreuz gehen muss. Doch das Kreuz zur Herrlichkeit, das ist ja der Inhalt seiner Briefe, aber das hat er später verstanden. Frage, haben wir diese grundlegende Wahrheit zutiefst verstehen dürfen? Es geht durchs Kreuz zur Herrlichkeit. Petrus ist ein Versager, doch Gott, er hält natürlich an seinem wunderbaren Plan fest. Frage nun, kann Gott auch einen Versager zum Ziel bringen? Hudson Taylor, der bekannte Mann Gottes in China, sagt, wir mögen versagen, wir versagen immer, aber Gott versagt nie. Ein wunderbares Wort, das mir schon sehr zum Trost wurde. Möge auch uns zum Trost werden. Wir versagen immer, aber Gott versagt nie. Gott, der den Petrus berufen hat, er ist treu und er führt ihn nun in eine ganz besondere Schule. Er lässt es zu, und das ist nun eben auch ein Teil seines Ratschlusses. Ja, das ist sein Ratschluss. Er lässt es zu, dass er gründlich zerbrochen wird. Das gehört nun dazu. Dass er zu Schanden wird mit eigener Kraft. Er war ja in einer hervorragenden Bibelschule, 3 Jahre oder 3,5 Jahre. Er hat den besten Bibellehrer aller Bibellehrer gehabt, Jesus selber. Und doch in allen Evangelien, in allen 4 Evangelien wird von seinem Fall berichtet. Wie fing es an? Schon sehr früh. In Matthäus 16, 22 lesen wir, wir wollen jetzt Schritt für Schritt diese Station etwas nacherleben, die ihn dann zum Fall geführt haben. Matthäus 16, 22. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Und Jesus sagt zu ihm, weg mit dir, du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Ich habe hier versucht, diese beiden Wege anzudeuten. Menschlich, das ist Petrus. Er will von seinem Standpunkt aus direkt zur Herrlichkeit zu machen. Das ist genau das Angebot, das der Satan Matthäus 4 und Lukas 4 dem Herrn Jesus hat. Bei der großen Versuchung. Ganz genau dasselbe. Und das ist heute noch das Angebot Satans an viele der Heiligen. Und leider, manche sind schon drauf reingefallen. Das sind die Leute, die sagen, man darf nicht krank werden, man hat immer Erfolg, immer Power und so weiter. Man ist immer reich. Solche Menschen gibt es heute. Das ist die Vorstellung des Petrus. Direkt zum Ziel, direkt zur Macht, zur Ehre. Das ist der menschliche Weg. Unser Weg. Meine Art. Vielleicht Ihre Art auch. Ja. Aber der Weg Jesu, er ist anders. Der göttliche Weg. Und das müssen wir uns sehr bewusst machen. Der Weg Jesu ist nicht nach oben, sondern nach unten. Wohin führte der Weg Jesu? Ans Kreuz. Das ist das, was wir heute Morgen gehört haben. Ganz genau die Botschaft von heute Morgen. Der Weg nach Jerusalem ist das. Der Weg ans Kreuz. Und erst dann durchs Kreuz, durch die Auferstehung, geht der Weg Jesu zur Herrlichkeit. Und dieser Weg wird so wunderbar geschildert in Philipper 2. Das ist so eine herrliche Stelle, dass ich nicht es mir vorenthalten darf und will es Ihnen zu sagen. Philipper 2. Er, Vers 6, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Das ist diese Linie nach unten. Er erniedrigte sich selbst. Erniedrigte sich selbst. Und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen. Aller der Knie im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist das Ziel, der Triumph. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertan, wird ihm untertänig. Und nun wollen wir 7 Schritte genau betrachten, die der Petrus tat, Abwärtsschritte, bis er die große Katastrophe erlebte. Wir wollen es relativ kurz durchziehen, aber ich hoffe, dass wir zurechtkommen. Ich lese immer weiter, Sie werden nicht alles lesen können, dazu die Verse, aber Sie sehen hier die ganze Gruppe. Erster Schritt, Matthäus 26, oder wir können auch lesen, das ist näher, Lukas 22, Vers 24. Einbildung und Selbstruhm. Einbildung, Selbstruhm. Ich lese diese Stelle vor, Lukas 22. Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, Petrus war dabei, wer von ihnen als der Größte gelten solle. Und Jesus weist das zurück, dieses Begehren, und sagt, ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Können wir vielleicht dieses Licht hier ausmachen? Das ist der erste Schritt. Schritt in die falsche Richtung. Dieses. Dankeschön, jetzt kann man es nämlich besser sehen. Der nächste Schritt, Matthäus 26, Vers 40. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Es ist immer höchst gefährlich, wenn wir in geistlichen Krisensituationen schlafen. Petrus schlief. Er war gewiss mit dafür verantwortlich. Der nächste Schritt nach unten. Mangel an Gebet. Matthäus 26, Vers 41 bis 45. Wachet und betet, heißt es hier. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend und ihre Augen waren voller Schlaf und so weiter. Und sie schlafen weiter, anstatt zu beten, schlafen sie. Ein überaus gefährlicher Zustand, wenn wir nicht mehr beten, in einer Art geistlicher Bewusstlosigkeit so vor uns hin dösen, gar nichts mehr merken. Der nächste Schritt ist der fleischliche Eifer, der den Petrus auch herabsinken lässt. Das ist Matthäus 26, 51 bis 54. Wir lesen hier. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durch Schwert umkommen. Und wie vielen ging es im Lauf der Kirchengeschichte genauso? Man muss nur die Kirchengeschichte kennen und studieren. Das ist nie der richtige Weg, der Weg des Kampfes, der Selbstverteidigung, des Schwertes. Der nächste Schritt nach unten ist Entfernung von Jesus. Matthäus 26, Vers 56. Entschuldigung, das konnte ich jetzt gar nicht ganz lesen. Vers 58. Petrus aber folgte ihm von Ferne bis zum Palast des Hohen Priesters und ging hinein und setzte sich zu den Knechten, um zu sehen, worauf es hinaus wolle. Und so weiter. Von Ferne, das ist das Schlüsselwort. Er war dem Herrn nicht mehr nahe. Innerlich auf jeden Fall war er ihm nicht mehr nahe. Und äußerlich dann auch nicht mehr. Dann kommt er, ob er es will oder nicht, in eine neue Gemeinschaft hinein, die unerlaubt ist. Lukas 22, 55. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen, und Petrus setzte sich mitten unter sie. Wie vielen, die irgendwo Schiffbruch erlitten haben, ging es genauso. Sie setzten sich mitten unter sie, unter die Feinde Gottes, unter die Spötter, unter die, die Jesus hassen. Ich lese jetzt gerade in meiner stillen Zeit das Buch der Richter, und da wird berichtet, wie das Volk Gottes sich sehr schnell vermischt hat mit den Kanaanitern und so weiter, mit den Feinden des Volkes Gottes. Anstatt den Willen Gottes zu tun, haben sie sich vermischt, Koexistenz, die Gott nicht will. So war es auch bei Petrus. Und das ist der Weg nach unten. Und schließlich der dunkelste Tag, offene Verleugnung. Matthäus 26, 70 bis 75. Das wollen wir noch etwas genauer anschauen. Der Petrus ist also draußen im Hof. Eine Magd kommt zu ihm. Und du? Du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Eine Magd, er, der starke Mann. Und er wird total überrumpelt von dieser Magd. Er leugnete aber vor ihnen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Wenn dem Petrus nur ein paar Stunden vorher jemand das erzählt hätte, hätte es nie für möglich gehalten. Aber jetzt ist es soweit. Er wird geschüttelt von Satan. Er weiß nicht mehr, was er sagt. Und so geht es dann weiter. Wir kennen ja die Geschichte. Schon wieder ist einer spricht, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete wieder. Er schwört jetzt. Eine Steigerung, ist ein Meineid. Er schwört, ich kenne den Menschen nicht. Unfasslich, Petrus, unfasslich. Aber er merkt es nicht. Und kurze Zeit darauf, nach einer kleinen Weile, kommen andere: Wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Und nun kommt das Allererschütterndste. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Und jetzt kommt er zur Besinnung. Da dachte Petrus an dieses Wort des Herrn, dass Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und die Hähne auf den Kirchen, der evangelischen Kirchen, sollen immer daran erinnern. Wirst du mich dreimal verleugnen? Und es hat wohl kaum, oder sicher noch nie ein Mensch so geweint wie der Petrus, der hinausging und bitterlich weinte. Jetzt ist er zerbrochen. Hinter all dem steht ganz gewiss Satan. Das heißt aber nicht, dass nun Petrus seine Hände in Unschuld waschen kann und sagen könnte: Ich bin eben das arme Opfer der Bosheit Satans. Sagen, der Mensch ist beteiligt. Petrus war auch beteiligt. Was war, wenn wir es mal zusammenfassen, geben Sie mal eine Antwort. Was war eigentlich seine Verantwortung, der er nicht gerecht wurde?
Die Angst.
Die Angst? Ja. Wer möchte es auch noch mit seinen Worten sagen? Denn wir sind da mitten hineingenommen in diese Situation. Was ist seine Verantwortung?
Die Wachsamkeit.
Er war nicht wachsam. Das sagt der Herr Jesus so deutlich mit letztem Ernst für unsere Generation, die Generation des Endes, die Generation kurz vor seinem Wiederkommen. Wachet und betet. Genau dasselbe. Das ist unsere Verantwortung. Wachet und betet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Oh, dass der Herr uns doch betend und wachend fände, wenn er plötzlich in den Atomo völlig überraschend kommt. Dass wir doch nur nicht zu den Schlafen gehören. Ich meine, hier ist der springende Punkt. Und doch hinter der ganzen furchtbaren Bosheit Satan steht aber unser Herr ist treu. Ich aber habe auch für dich, Petrus, gebeten. Und was ist der Inhalt ganz kurz dieses Gebetes zum Vater? Vater, lass den Glauben des Petrus nicht zerbrechen. Um das geht's. Wenn der Glaube zerbricht, ist Petrus erledigt. Und Jesus bürgt für den Petrus. Er setzt sich für ihn ein. Und wir wollen nun ganz kurz diese Schritte nach aufwärts noch anschauen. In aller Kürze. Das erste ist, als er völlig erledigt ist, die Fürbitte Jesu, wie eben schon angedeutet. Und hinter der Fürbitte Jesu steckt der Herrlichkeitsratschluss. Der Ratschluss ist fest. Mein Rat ist wunderbar und ich führe es herrlich hinaus, auch mit dir, Petrus. So spricht Gott. Und das dürfen wir mitnehmen. Jesu Ratschluss ist fest. Er bittet für den Petrus. Nun das nächste, der Blick Jesu, Lukas 22, 61. Das ist dieser Blick, fast oder eigentlich ungefähr dasselbe wie bei der Berufung. Wir haben ja davon gesprochen, Johannes 1, Vers 42. Und Jesus schaute den Simon an. Und hier ist es ganz ähnlich. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Sah ihn durch und durch bis in sein Herz. Und dieser Blick, der brachte ihn wieder zurecht. Der nächste Schritt nach oben, wir wollen diese Schritte sehr wohl uns auch darüber nachdenken, zu eigen machen. Er tut Buße, er zerbricht. Er geht hinaus, er verteidigt sich nicht mehr, sondern er hat nur noch eine Reaktion. Er weint bitterlich, nicht über diese bösen Mägde und so weiter, sondern über sich weint er. Jetzt hat er sich erkannt, wer er ist. Ein Versager. Er weint bitterlich über sich. Wohl dem, der solch ähnliche Erlebnisse hat. Weiß auch davon. Und nun kommt die Botschaft des Trostes Jesu. Das ist der nächste Schritt. Markus 16, Vers 7. Geht aber hin, das ist dort nach der Auferstehung, gleich am Anfang, sagt er zu den Zeugen der Auferstehung, geht aber hin zu den Frauen, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Nicht nur den Jüngern, auch dem Petrus. Er hat den Petrus ausdrücklich für diese Botschaft gebracht. Welche Liebe Jesu wird hier deutlich. Und dann kommt der nächste Schritt nach oben. Persönliche Begegnung mit Jesus. Lukas 24, 34. Er offenbart sich dem Petrus. Lukas 24, 34. Er kehrte zurück nach Jerusalem, waren die 11 versammelt, Petrus ist dabei und die bei ihm waren und sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und nun kommt der kleine Satz. Und Simon erschienen. Eine Privataudienz gewährte der Herr dem Simon. So hat er ihn geliebt. Dann wird er weitergeführt, Johannes 21, 15 an. Wir kennen ja diese seelsorgerliche Nachhilfestunde. Dreimal hat er ihn verleugnet, dreimal fragt ihn der Auferstandene: Simon Petrus, hast du mich lieb? Zuerst hast du mich lieber. Da wird an seinem Stolz noch einmal angefasst. Und dann hast du mich lieb. Und Petrus ist nun ein anderer. Er sagt: Du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und schließlich wird er wieder eingesetzt, das ist die letzte Stufe, und er sagt: Weide meine Lämmer, weide meine Schafe, folge mir nach. Und Petrus ist geheilt. Das Leben des Petrus ist ein ergreifendes Leben, ein Beweis für Gottes unendliche Güte. Ich will jetzt einfach nur noch eine Stelle dazu nennen aus dem ersten Korintherbrief und damit das, was ich heute sagen wollte, zusammenfassen. Eine Stelle, die auch Pastor Stockmeier, der Furchtbares mitmachen musste, ganz persönlich in Anspruch genommen hat und ich auch schon oft erleben durfte. Vorher heißt es: Wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Der Herr ist wunderbar. Er lässt es zu, dass Petrus zerbrochen wird. Aber gerade auf diesem Weg wird er der Fels. Erreicht er das Ziel. Der Satan, ohne dass er es weiß, muss mithelfen, dass der Plan Gottes zum herrlichen Ziel geführt wird. Wir können das nie verstehen, aber anbeten können wir. Wir wollen beten. Herr, dein Rat ist wunderbar und du führst herrlich hinaus. Habe Dank dafür. Oh, habe Dank, dass du den Petrus nicht hast versinken lassen. Ja, er ist gesunken. Er war ein totaler Versager, aber gerade mit solchen Versagern baust du dein Reich. Habe Lob und Dank, dass du jeden von uns liebst. Und wenn der ein oder andere auch unter dem Bewusstsein leidet, dass er versagt hat, dann willst du ihn mit ganz besonderer persönlicher Liebe neu aufrichten, wie du den Petrus aufgerichtet hast. Wir bitten dich darum. Habe Dank, dass du zu uns gesprochen hast und dass wir in dir einen Herrn haben, der immer noch größer ist. Amen.